Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Hupe. Mit mir wie immer der Sebastian. Hallo Sebastian.
Guten Tag.
Und heute sprechen wir über den traurigen Fall der Firma Pira Mobility und KTM mit der Insolvenz. Und ich möchte vorab sagen, ich hatte leider etwas viel auf dem Brötchen gerade. Ich bin nicht so gut vorbereitet, wie ich gerne wäre. Und ich bitte, das zu entschuldigen. Ich hoffe, du vergibst mir, Sebastian. Ich muss mich da ein bisschen auf dich stützen dann.
Ich vergebe dir. Ich glaube nicht, dass du besonders schlecht informiert bist.
Nee, aber die Details dann, weißt du. Ich würde ja gerne auch die Details da raushauen. Das ist aber vielleicht auch gut, wenn wir so die groben Pinselstriche und den Überblick geben und die Details, the sordid details, sind dann zum weiteren Nachlesen dann auch da.
Genau.
Ist alles eh schlimm genug. Wir haben noch etwas Housekeeping zu machen, also eine Ankündigung in eigener Sache, nämlich wir haben uns einen Schnittling besorgt, der für uns den Audioschnitt macht, der Thomas, und wir werden dann in den Regelbetrieb übergehen mit einer Folge an jedem ersten Werktagsmontag eines Monats. Ich hoffe, das ist gut verständlich. Ich sage es sicherheitshalber nochmal, weil da ist eine gepackte Information drin. Also an jedem ersten Werktag, Montag eines Monats, wollen wir eine neue Folge veröffentlicht haben. Perfekt.
Korrekt.
Und die erste Folge ist somit am 2. Juni. Jetzt können wir mal gucken, ob es klappt, aber das ist unser Plan.
Das kriegen wir hin.
Kriegen wir es hin? Ich denke auch. Also wir sind uns unserer Sache sicher. Was soll schon schief gehen?
What could possibly go wrong?
Ja, everything. Was hat dich denn bewegt?
Ja, was hat mich bewegt? Vielleicht auch mal wieder nicht bewegt. Also quasi eine Pannengeschichte. Nein, ausnahmsweise nicht. Nein, es war diesmal ein Fahrzeug des PSA-Konzerns, das mich nicht bewegt hat. Aufgrund eines defekten Sensors. Nämlich ein, wie heißen diese Dinger denn? Diese Kastenwagen von Citroën?
Jumpy.
Der Jumpy, genau, der ganz große, der auch dann als Camperumbau dann gerne dient. Ja, ich glaube, es ist der Jumpy. Beziehungsweise, nee, ich war mit dem Fiat Ducato unterwegs. Siehst du, es war nicht der Citroën, es war der Fiat Ducato, aber am Ende sind die ja alles
das
Gleiche.
Ich glaube nicht, dass die Elektrik wesentlich sich unterscheidet da.
Und naja, bei dem Modell hat sich der PSA-Konzern seinerzeit dazu entschieden, auf einen Ölpeilstab zu verzichten und stattdessen eine rein sensorbasierte Anzeige im Cockpit zu machen.
Ja, wenn man so gute Elektrik hat, dann kann man das auch mal machen.
Ja, genau, wenn man so gute Elektrik hat. Das Problem ist, haben sie leider nicht. Und wir hatten uns einen Camper gemietet, wir sind mit dem Camper, wir haben den abgeholt, sind nach Hause gefahren, wollten eigentlich in Urlaub fahren und dann kurz vor der Ankunft zu Hause ging dann plötzlich eine Warnmeldung im Display an, die uns darauf hingewiesen hat, dass angeblich zu viel Öl im Fahrzeug, also im Motor wäre. Zu viel Öl, gerade auch bei dem Motor, eher relativ schädlich, nicht gut. Es gibt ja auch Motoren, die sind da relativ unempfindlich, aber gerade bei dem diesmal auch anscheinend nicht besonders gut. Und naja, dann haben wir halt erstmal geguckt, ja, was machen wir jetzt? Das war blöderweise zu einem Feiertag. Das heißt, wir haben dann auch beim Vermieter niemanden mehr erreicht. Und der Support von PSA, muss man der Stelle auch mal sagen, ist auch ziemlich grottig gewesen. Also auch nicht viel besser als der Tesla-Support. Und ja, dann haben wir gedacht, gut, dann probiert in Eigenregie irgendwie zu retten, damit man wenigstens in den Urlaub fahren kann, sich online informiert. Es gibt anscheinend ein Prozedere, mit dem man den Sensor resetten kann und ihn dazu zwingt, den Ölstand neu auszulesen. Auch das haben wir dann gemacht, hat keinen Erfolg gebracht. Er hat weiterhin zu hohe Ölmengen angezeigt. Dann letzten Endes, dann habe ich sogar probiert, mich hier unter das Ding zu legen. Hab dann ein bisschen Öl händisch abgelassen. Also ich habe mal einfach geguckt, wie viel Öl ist da insgesamt drin, ab welchem Ölstand zeigt er diese Meldung anscheinend an und habe dann mal vorsichtig so schlückchenweise quasi Öl abgelassen und immer wieder probiert, den dann neu anzulernen, den Sensor, aber es hat nichts gebracht. Das Anlernen ist auch ein ziemliches Prozedere. Du musst den anscheinend einmal erstmal komplett warm fahren, auf Temperatur bringen und erst dann zeigt er dir irgendwann den informierten aktuellen neuen Ölstand an. Es war also ein ziemliches Prozedere, sich daran zu tasten, hat aber am Ende nichts geholfen. Er hat immerhin weiter noch gesagt, Ölstand zu hoch. Dann erst bin ich auf die Idee gekommen, ich schließe mal meinen Diagnosestecker an und guck mal, ob ich die Rohdaten vom Sensor auslesen kann. Und tatsächlich, die Rohdaten haben einen Ölstand in Litern angegeben, der exakt der Norm entsprochen hat. Und beziehungsweise ich war inzwischen sogar schon eher am unteren Limit, weil ich immer so Stückchen für Stückchen ja wie jedes Mal ein bisschen Öl abgelassen habe. Das heißt, eigentlich war ich dann im Ölstand schon zu niedrig und habe dann festgestellt, gut, der Sensor zeigt einfach Murks an. Aber nichtsdestotrotz willst du ja dann damit trotzdem nicht in Urlaub fahren, weil wenn irgendwie was sein sollte, man weiß ja nie, dann wie reagiert der Vermieter drauf und sonst was. Also sprich, der Urlaub, dann dieser Kurzurlaub, den wir damit geplant hatten, ist geplatzt wegen dem Verzicht auf einen Ölpeilstab und bescheuerter, schlechter Elektronik an Bord. Sehr ärgerliche Geschichte.
Ich möchte aber anmerken, dass also die typischen Fahrer von Ducato und Jumpy und wie sie alle heißen, die sehen diese Meldungen.
Und die fahren einfach, egal ob zu viel oder zu wenig drin ist. Ne?
Ja, aber nicht aus ist mir egal, ob der Motor kaputt geht, sondern weil die halt wissen, dass auf diesem Display, da steht halt viel Quatsch. Das ist natürlich nicht gut, weißt du, wenn dann mal wirklich was steht, aber es ist leider so, da steht halt öfter mal Quatsch.
Ja.
Und dann, wenn man halt weiß, also in dem Fall war das jetzt nicht so, aber wenn du jetzt selber irgendwie das Fahrzeug nachgeguckt hast und weißt, die Ölmenge passt da drin und da ist auch jetzt nicht irgendwie Treibstoff reingelaufen und so, dann sagen die ja, spinnst du wieder die Karre und fahren.
Mhm.
Richtig. Also ist dann also ein bisschen halt für deinen Sonderfall ist es ein bisschen anders als für den Fall, wenn du wirklich, weiß jetzt auch in deinem Fall, wenn du selber das Öl reingeschüttet hättest und Motor irgendwie wäre in Ordnung gewesen und so und plötzlich würde das anzeigen, was würdest du vermuten? Würdest du vermuten, Motor ist plötzlich kaputt oder dass irgendwie Software sich irgendwie aufgehangen hat wieder?
Naja, ganz klar. Also natürlich würde man davon ausgehen, dass es dann einfach ein Software-Sensorik-Problem ist. Aber ja, es ist natürlich, wie du sagst, das Problem ist dann, wenn du dann einfach nur der Mieter des Fahrzeugs bist, dann weißt du nicht, haben die jetzt gerade in der Werkstatt vielleicht tatsächlich einfach zu viel Öl eingefüllt, weil das haben nicht viele Besitzer von dem Fahrzeug wohl anscheinend auch das Problem, dadurch, dass dieser Ölstandssensor dann manchmal erst explizit zum Kalibrieren gezwungen werden muss, konnte es halt sein, dass Leute den komplett überfüllt haben, wenn vorher eine Ölstand-zu-niedrig-Meldung angezeigt wurde. Und dann haben die aufgefüllt und sind gefahren und der Ölstand wird immer noch als zu niedrig angezeigt. Dann haben sie nochmal aufgefüllt, wird immer noch als zu niedrig angezeigt. Und erst, wenn sie dann wissen, okay, eigentlich muss man so ein komplettes Reset-Prozedere machen für den Sensor, wird der echte Ölstand wieder angezeigt. Dann ist es oft schon zu spät gewesen und man hat dreimal nacheinander aufgefüllt und es ist komplett
überfüllt. Was macht dieser Sensor überhaupt? Also ich meine, wenn der nicht zuverlässig misst und man jedes Mal ein aufwendiges Reset machen kann, wozu ist der überhaupt da? Also
keine
das macht überhaupt. Also ich sage jetzt wieder was von einem alten Auto. Also unser altes Auto hat erstens einen Ölstandssensor und zweitens einen Peilstab.
Mhm.
Und ich möchte weder noch missen.
Ja.
Aber im Zweifel verlasse ich mich halt eher auf den Peilstab.
Ja.
Weil das ist die einfachere Technik, kann weniger kaputt gehen. Beziehungsweise kann weniger halt so Artefakte haben, solche, die halt bei Software und Mikrochips und alles, muss ich dir nicht sagen, halt auftreten können.
Ja, korrekt, ja. Und ich meine, für uns war einfach das Problem, wie gesagt, du wusstest da nicht, hat die Werkstatt jetzt vielleicht wirklich versehentlich zu viel aufgefüllt. Und auch wenn ich dann natürlich per OBD ausgelesen habe, was angeblich der Sensor für einen Wert anzeigt, habe ich dem Braten dann natürlich in dem Moment trotzdem nicht so getraut, dass ich dann einfach mit dem Teil losfahren würde. Weil dann weiß ja auch nicht, vielleicht
weiß It's nicht. A rental.
It's a rental, don't be gentle, ne? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall war das dann doch relativ ärgerlich und der PSA-Konzern hat das Problem selber auch erkannt und reagiert. Es gibt wohl für das Facelift von dem Modell, für die neuere Version, haben sie wohl jetzt auch endlich wieder einen Ölpeilstab an Bord, weil einfach der Sensor sehr, sehr viele Probleme gemacht hat.
Es ist interessant, dass er überhaupt weggegangen ist, aber na gut.
Ja.
Es war wieder so eine Idee, wo wir können hier 5 € sparen.
Wahrscheinlich, genau, ja. Ich meine, der Cayman, der hat auch keinen Ölpeilstab, weil ist halt schwierig mit so diesem, es ist ja kein echter Trockensumpf, aber so diesen Halbtrockensumpf und die Einbauposition und sowas alles. Aber da funktioniert der Sensor wenigstens zuverlässig.
Ja, stimmt, da wüsste ich jetzt auch nicht, wo man halt den Peilstab da irgendwo hin machen sollte.
Ja,
ich habe beim 911 letztens hinten diese Klappe da aufgemacht. Also du weißt,
das PC-Gehäuse geöffnet.
Das PC-Gehäuse. Das ist wirklich, und da laufen einfach nur so die Lüfter. Ist aufgemacht, da laufen die Lüfter, die sind ja immer an irgendwie.
Ja.
Also dann habe ich einfach wieder zugemacht. Ich dachte, nee, also von da glaube ich, kann man den Motor nicht anpeilen, auch nicht beim 911. Oder weißt du, wie das beim 911 ist?
Also beim aktuellen 911-Modellen ist es, glaube ich, so, dass du da nicht ohne weiteres rankommst, ohne
Oder ist oben auch keine Ölpeilung, gell? Der hat auch einen Sensor.
Der hat auch einen Sensor, definitiv, genau. Und der hat irgendwo dann natürlich den Öleinfüllstutzen. Ich glaube, der ist da hinten in der Wartungsklappe. Ich weiß es jetzt gerade nicht, wie es beim 992 aussieht. Wenn du beim Cayman zum Beispiel an den Motor möchtest, das ist schon für einen Mittelmotor recht wartungsfreundlich gemacht. Also, aber du musst natürlich trotzdem ein bisschen was abbauen. Also du musst im Kofferraum hinten den Teppich rausnehmen und dann kannst du da so 2-3 Streben demontieren, wo du dann an den Motor rankommst. Das hört sich aufwendig an, aber es ist tatsächlich für einen Mittelmotor relativ überschaubar und angenehm gemacht. Also vor allem alles sehr clever so konstruiert, dass du auch wirklich an alles über ein passendes Loch hinkommst und dir nicht die Hände verbiegen muss. Aber zwangsläufig muss sie natürlich ein bisschen Verkleidung vorher loswerden.
Na gut, aber es ist ja auch kein Ducato.
Es ist ja auch kein Ducato.
Also es ist, der Ducato ist ja häufig ein Verdienstfahrzeug und der muss dann halt laufen und sein Geld verdienen.
Ja. Also es gibt, das kann ich vielleicht noch ganz schnell erwähnen, es gibt auf YouTube gibt's eine sehr schöne Videoreihe von einem, der alle möglichen Do-it-yourself-Service-Arbeiten an den 981 Porsches, also Cayman Boxster der 981-Generation, demonstriert und beschreibt. Und der ist aus Ingenieurssicht ist er extrem begeistert davon, wie das alles aufgebaut und konstruiert ist, weil es halt wirklich so ist, dass du alle Wartungs- und Servicearbeiten halt gut erledigen kannst, natürlich 2-3 Teile entfernen musst, aber du musst nicht das halbe Auto auseinanderbauen, du musst nicht mit irgendwelchem unnötigen Spezialwerkzeug um die Ecke schrauben oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich sehr, sehr schön so konstruiert, dass du für die einfachen Arbeiten nicht wenig wegbauen musst, für die schwierigeren Arbeiten natürlich drumherum dann etwas mehr wegbauen musst, aber immer trotzdem alles sinnvoll durchdacht ist.
Also so für das, dass es das ja als Cabrio und so gibt und diese Einschränkung wahrscheinlich schon. Es geht natürlich nichts drüber über Mittelmotor mit Motorhaube.
Klar, ja. Oder ich meine,
gibt es ja bei Porsche, gab es bei Porsche ja auch schon.
Das stimmt, ja, der 914.
Na gut.
Ja, Clemens, was hat dich bewegt?
Ich bin den letzten seiner Art gefahren, den letzten Diesel-Plug-in-Hybrid. Den Mercedes C300DE. Der hat eine 25,4 Kilowattstunden große Batterie. Und da habe ich mir gedacht, auf der Präsentation, ja, so um die 100 Kilometer wird er schon kommen. Und dann kann ich so um die 100 Kilometer Alltag immer machen. Und dann, wenn man weitere Sachen fahren will, dann kann man so einen Diesel anschmeißen. Und den. Ich habe den auch gemessen. Ich bin nach Hannover gefahren in den Verlag.
Bevor du deinen echten Wert sagst, wie mit welcher rein elektrischen Reichweite ist er angegeben?
Also ich hatte den mit Allrad, der ist mit 102 Kilometern WLTP angegeben.
Okay.
Mhm. Das Auto, der mit nur Hinterradantrieb, also ist mit 113 angegeben, also Allradantrieb frisst auch nochmal Reichweite.
Klar.
Und realistisch sind aber so 80 im Frühling jetzt, bei Idealtemperaturen. Weil du kannst dir vorstellen, wie es im Winter ist. Ich habe mich auch mit, im Verlag gibt es im Personalwesen jemanden und die haben den auch und die hat auch gesagt, ja, so um die 80 Kilometer ist so die Reichweite, wo man da rausholen kann. Mhm. Also es ist halt, dazu kommen dann sehr hohe Ladeverluste. Ich habe auf 100 Kilometern mit, also nie Volllast, 100 VMAX und dann halt, wie gesagt, bei frühlingshaften Temperaturen, also so zwischen 10 und 20 Grad Sonnenschein, 31,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer brutto.
Boah.
Brutto ist ja das, was du bezahlen musst.
Ja.
Und bei dem, weißt du, bei dem Preis ist dann halt so, das ist, du musst dann entweder kostenlos in der Firma laden können oder halt fast kostenlos mit halt Überschuss Solarstrom. Hm. Das machen ja auch viele. Aber alles andere damit zu fahren, ist schon Quatsch. Wenn du damit Haushaltsstrom lädst schon, kostet es das gleiche wie Diesel. Kannst du dir schon sparen. Und wenn du öffentlich lädst irgendwo, kostet es mehr als Diesel. Ich habe an einer Tankstelle geladen, da kostet der Strom 93 Cent. ich das im Hintergrund die Zapfsäulenpreise mit aufgenommen, weil das an der Tankstelle steht. Es kostet fast das Vierfache, weil du hast auch noch Standgebühren, hast auch noch. Also es kostet fast das Vierfache, als wenn du mit Diesel fährst. Das wow. ist, also es ist einfach komplett auf Firmenwagenkundschaft ausgelegt. Ist auch okay. Aber ich habe mich so ein bisschen so als ich es ausgesagt habe, vielleicht ist das was für uns so. Aber der Stromverbrauch ist einfach zu hoch. Weißt du, im Sommer ist das okay für jetzt aus privater Sicht, wenn du es nicht als Firmenwagen hast. Im Sommer ist es schon okay, aber im Winter, wenn kein Solarstrom da ist, das ist einfach, da brauchst du ja noch mehr Strom dann.
Naja.
Das ist einfach zu teuer. Ich habe es ja schon öfter, glaube ich, gesagt, auch hier, wie das kommt, ist, der Motor ist halt vorne vor dem Automatikgetriebe. Im elektrischen Betrieb wird das Automatikgetriebe nicht warm. Das heißt, das Öl ist zäh, das heißt, es hat einen erheblichen Widerstand. Dann jetzt hier das Mitteldifferenzial von dem Allradantrieb kommt dann auch noch dazu. Und dann arbeitest du halt die ganze Zeit gegen das zähe Öl. Es wird dann schon warm, aber weißt du kannst ja nur Kurzstrecke fahren, wenn deine Gesamtreichweite nur 80 Kilometer ist, weißt du? Bist du zweimal 40 gefahren, das ist jetzt zweimal Kurzstrecke.
Ja.
Und da kommen dann halt die Verbräuche her. Und dann habe ich halt auch das gemacht, was die Leute halt auch machen. Nämlich habe halt mit Lastmanagement geladen. Weißt du, Solarüberschuss, so Lastmanagement. Und dann hast du halt nicht 11 kW AC, sondern halt so 7 oder so. Und dann sind die Nebenverbrauchsverluste natürlich entsprechend höher.
Das ist aber schon, schon eine arge Hausnummer.
Ja, aber das ist ganz normal bei Plug-in-Hybriden. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Plug-in-Hybriden überhaupt mal unter 30 Kilowattstunden brutto gemessen habe. Also Nettoanzeige ist dann 26, aber die Nettoanzeige ist ja nicht das, was du bezahlst.
Ja.
Interessanterweise Dieselverbrauch 4,5, also ich bin 400 Kilometer inklusive Kasseler Berge, 4,5 Liter auf 100 Kilometer plus 5 Kilowattstunden brutto, 5,6 brutto. Also es ist schon echt, du kannst, wir hatten 50-Liter-Tank, das heißt, du kannst mit einem 50-Liter-Tank kannst du davon ausgehen, dass du 1000 Kilometer weit kommst. Also das Auto ist nicht irgendwie ineffizient, sondern der elektrische Antrieb ist halt da so ein Zusatz, der halt damit kämpft. Ich habe das auch mit Daimler Techniker geredet, der hat gesagt, wir kommen da mit der P2-Position von dem E-Motor nicht drum rum, dass wir halt immer kaltes Getriebeöl haben im Kurzstreckenbetrieb mit dem E-Motor. Das ist einfach so, da kommt man nicht drum rum.
Also sprich, eigentlich gibt es keinen einzigen Grund, mit dem rein elektrisch zu fahren. Und der einzige Grund, den zu kaufen, ist für die Firmenwagenbesteuerungsvorteile.
Nein, du, also ich fühle mich komplett falsch interpretiert. Ich habe gesagt, du musst halt gucken, das kennst du doch von unseren Touren auch, du musst halt gucken, dass jemand anders den Strom bezahlt. Weißt du? Nämlich die Firma muss den Strom bezahlen. Du musst in der Firma, also Lastmanagement bei Reise, die haben das auch so gut installiert, Solarplatten auf dem Dach, Lastmanagement und dann sind da 10 oder so gemanagte Wallboxen, da steckst du das Ding an und dann kommt der Solarüberschuss rein. Dann dauert es zwar ein bisschen länger, aber dann kostet es halt auch fast nichts. Und genauso ist es, habe ich es hier mit meiner Solaranlage geladen, mit so billigem Strom. Aber jetzt das ist halt für den Firmenbetrieb dann. Als Firmenwagen ist das super und da lohnt sich auch elektrisch zu fahren. Viele Firmen sagen zum Beispiel auch, Strom kriegst du geschenkt, Diesel kriegst du nur für die Dienstfahrten. Und das lohnt sich schon, aber halt in dem Kontext Firmenwagen. Und da verkauft er sich auch. Und als Privatauto ist es halt einfach, weißt du, der verbraucht brutto halt ungefähr das Doppelte, wie so ein alter Nissan Leaf. Und da habe ich für mich halt gedacht, dann stelle ich mir lieber so einen alten Nissan Leaf hin.
Ja.
Weil wenn ich im Winter fahre, dann ist mir das einfach zu teuer mit dem Verbrauch von einem Mercedes.
Mich würde mal interessieren, wie viele Firmen, die in Wallbox, also mindestens eine Wallbox bei sich stehen haben und den Mitarbeitern zum Laden anbieten, wie viele von diesen Firmen auch tatsächlich dann den Strom aus Solar ziehen und lastgeregeltes Laden machen? Ich behaupte, es sind nicht allzu viele.
Ich behaupte, es gibt schon einige, weil die Firmen ja auch daran interessiert sind, ihre Kosten gering zu halten. Und wenn du eine Investition hast, so wie die Solaranlage, ist das Auto halt das, wo du wirklich sinnvoll den Strom hinbuchen kannst und hast dann halt geringe Mobilitätskosten. Also zum Beispiel so wenn du so Außendienst und Handwerkerfahrzeuge und so, da kenne ich einige Beispiele, die das haben. Das rechnet sich dann auch. Das müssen die Leute halt wissen. Ich mache ja B2B Energieberatung im zum Beispiel im Magazin Kfz-Betrieb und so. Und da schlage ich solche Lösungen dauernd vor, weil irgendwie, wohin sonst willst du mit deinem Solarstrom? Das E-Auto ist der einzige Verbraucher, beziehungsweise es gibt keinen anderen Verbraucher, der so flexibel ist und der so viel Strom braucht wie das E-Auto. Das Beste, was du dir anschaffen kannst, ist Kombination Solar und E-Auto. Anders kriegst du deine Überschüsse auch nicht weg. Und wenn du ausreichend fährst, dann der, wer hat es letztens gemessen? Ich glaube, irgendeine Uni hat es letztens gemessen, auf jeden Fall, ich glaube HTW Berlin oder so. Nämlich mittlerweile haben, glaube 13 oder so Wallboxen-Systeme haben schon eingebaut, solares Überschussladen. Die gehen über Modbus oder EE-Bus an den Wechselrichter und dann sagt er immer, jetzt ist was da, hau rein und laden das Auto mit Überschuss, brauchst du gar nichts machen, außer die Verbindung da herstellen und das einrichten. Die Geräte haben das schon oder halt ein Energiemanager, der es hat. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also wenn man sagt, die Energiewende soll ja privat bezahlt werden von Privatleuten größtenteils und das sind die Sachen, die wirklich am sinnvollsten sind, wo man als Privatperson auch was davon hat.
Ja, ich habe jetzt bei einigen Firmen, wo ich jetzt in letzter Zeit rumgekommen bin, da ist es so, dass die keine Solaranlage haben. Die haben zwar Wallboxen, die du nutzen kannst, aber keine Solaranlage. Deswegen das ist, war einfach ja, nur das die kann, anekdotische.
Ja, aber das kann durchaus legitim sein, wenn du einen guten Stromvertrag hast oder auch wenn du einen dynamischen Stromvertrag hast und jetzt zeitvariable Netzentgelte. Kann das durchaus sein, dass du sagst, wir sind so gut aufgestellt mit dem Strom, dass sich bei unseren Verbräuchen die Solaranlage nicht lohnt. Wobei man sagen muss, bei den meisten Betrieben ist es so, dass sich das schon lohnt. Ich habe so ein Use Case mal gemacht für das Porsche-Zentrum Hannover. Und die haben eine riesige Solaranlage auf dem Dach. Mhm. Und es lohnt sich für die deshalb, weil die Werkstatt den ganzen Strom da wegzuzelt.
Ja.
Und dann so lustig war ich, so, ja, das habt ihr vorhin in eurer Wirtschaftlichkeitsrechnung gemacht. Ja, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung haben wir vorher nicht gemacht, aber jetzt lohnt sich's. die standen gut im finanziellen Futter.
Und hatten Bock, eine Solaranlage hinzubauen.
Genau, und hatten Bock drauf, aber letztendlich hat sich's dann für sie auch finanziell gelohnt. Zufällig. Weil die Werkstatt, weißt du, tagsüber, in der Firma bist du ja tagsüber, das ist genauso wie hier, ich bin tagsüber im Büro, wir kochen tagsüber. Ja. Und dann kannst du eine Solaranlage direkt Strom verbrauchen, ist ideal. Jetzt sind wir aber weit abgeschweift, Sebastian.
Ja, das stimmt. Jetzt machen wir schon fast ein Hauptthema draus. Also von daher, vielleicht noch ganz kurz die essentiellen Kostenpunkte, was oder den Kostenrahmen, was muss man hinblättern für einen solchen Mercedes, was war es, 300.de?
C300.de. Das Allradmodell kostet ab 73.000 und das normale Modell kostet ab 70.000. Ich würde immer das normale empfehlen,
ja,
weil der Allradantrieb, der braucht nur zusätzlich Sprit. Das ist der ist super, der funktioniert echt gut beim Mercedes Allradantrieb, aber den braucht man einfach nicht. Also ich habe auch ohne Allradantrieb, du kommst damit nicht hoch. Ich habe hier bei unserem Kiesplatz im Winter durch den Schlick da einen Hänger voll Kies da hochgezogen. So, was wie ich der Hänger, was hat der Zuladung, glaube ich, 1700 oder so. Das geht alles, vor allem wenn da hinten noch schön der Hänger drauf drückt auf die Hinterachse. Ich wollte gerade
sagen, der Hänger, der drückt natürlich schön auf die Hinterachse.
Also der Allradantrieb ist... braucht man extrem selten, bezahlt man aber jeden Tag halt mit Sprit. Ja. Aber das Auto ist, wie gesagt, uninteressant für privat, sondern das kommt in den Flottenbetrieb und dann kannst du es in ein paar Jahren dann als Gebrauchtwagen kaufen, wenn es dich dann noch interessiert.
Naja. Apropos kaufen.
Ja. Sollen wir eine KTM kaufen?
Sollen wir eine KTM kaufen? Ich habe gehört, die gibt's gerade günstig, aber immer noch nicht günstig genug.
Ja, ich habe gar nicht geguckt, wie viel jetzt gerade die KTMs rumgehen. Aber es ist ein bisschen ein Trauerspiel. Sollen wir es mal grob umreißen?
Ja, genau, richtig. Also zumal es gab ja jetzt auch gerade ganz frische, kürzliche Entwicklungen. Und wenn diese Folge online sein wird, steht ja ein sehr, sehr entscheidendes Datum auch unmittelbar bevor. Aber ja, lass uns erstmal ein bisschen ausholen vielleicht, ja.
Also Corona erinnern sich die meisten Leute ja noch vage dran. Und bei Corona war es so, dass man durfte nicht in Urlaub. Urlaub ist in Deutschland die Nummer 2 an Geldausgaben nach Wohnen. Also da geben die Leute richtig viel Geld aus. Dann durftest du das nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt. Und dann wohin mit dem Geld? Du kennst es. Das Geld drückt dich auf der Tasche, es muss raus.
Schlimm, schlimm.
Und dann haben sich die Leute hingewendet in andere Themen, wo sie das Geld ausgeben konnten. Und Sachen, die geboomt sind, waren natürlich Gatten. Es war aber auch Freizeitfahrzeuge, nämlich Wohnmobile und Motorräder.
Und Fahrräder.
Und, Fahrräder, genau. Also alles so Freizeitsachen, die du zu Hause so machen konntest, innerhalb dieser Einschränkung, die haben geboomt. Und da wurden halt dann in dieser Zeit, also auch 2021 noch, wurden dann wesentlich mehr Fahrzeuge zugelassen. Und die Hersteller, die schlau waren, das waren die meisten, haben aber gewusst, das sind jetzt Käufe, die werden jetzt getätigt. Mhm. Und dann im nächsten Jahr haben die Leute ja gekauft. Die werden dann nicht nochmal ein Motorrad kaufen. Die haben jetzt gedacht, oh, jetzt gönne ich mir ein neues Motorrad. Im Jahr drauf gönnen die sich nicht nochmal ein neues Motorrad, sondern die haben ihren Kauf lediglich vorgezogen, den sie später sonst gemacht hätten. Erstens. Und zweitens durfte man dann ja auch schrittweise wieder Urlaub machen, das damit konkurriert hat, mit dem Geld, das auf der Tasche drückt. Und die schlauen Manager haben das gewusst und haben halt innerhalb kurzfristiger Anpassungssachen auf diese Nachfrage, auf diesen Nachfrageüberhang reagiert. Und die Firma KTM war weniger schlau angeführt und hat die Produktionskapazitäten stark erhöht. Aber sie hat halt diese Produktionskapazitäten auf eine Nachfrage erhöht, die nicht dauerhaft da war. So, dann hatten sie auf Halde produziert ganz viele Motorräder. Und die Nachfrage war nicht mehr da. Das war in 2024. Und dann hatten sie halt die Motorräder, um die zu produzieren, musste sie ja erstmal auch die Teile bezahlen und die Arbeiter bezahlen und die Maschinen und so. Alles ein bisschen mehr als vorher, weil es ausgebaut worden ist. Und dann, wenn du erhöhte Kosten hast, aber dann keine Einkünfte, also nicht keine Einkünfte, aber wenn die Einkünfte nicht zu den erhöhten Kosten passen, dann kann es auch bei großen Firmen relativ schnell gehen, dass dein Cashflow alle ist. Das heißt, dass du nicht mehr zahlungsfähig bist. Und das ist bei KTM im November war es, gell?
Genau, ja.
Das ist bei KTM dann passiert. Die Firma war nicht mehr zahlungsfähig und hat dann schließlich einen Insolvenzantrag gestellt. Und dieser Insolvenzantrag ist geprüft worden und dem ist auch stattgegeben worden. Und die Pira Mobility AG und die Tochter KTM werden durch ein Insolvenzverfahren gehen. Und die Gläubigerquote ist ausgemacht mit 30%. Wir hatten uns im Vorfeld kurz drüber unterhalten. Das heißt, wer was für KTM hergestellt hat und nicht bezahlt worden ist, kriegt 30% dessen, was ihm eigentlich zustünde. Warum die Gläubiger die sowas zustimmen, ist ja klar. Willst du lieber 30% oder willst du gar nichts? Das ist nämlich deine Alternative. Und dann stimmen die natürlich zu, müssen sie ja. Man muss auch sagen, 30% ist jetzt nicht, ist es nicht eine tiefe Quote, sondern die haben sie halt gemacht, damit die möglichst alle auch zustimmen. Es ist ganz üblich, dass in Insolvenzverfahren auch mal so Gläubigerquoten von so 6% und 11% und so auftreten. Also das kann einen auch noch schlimmer treffen. Jetzt ist es aber halt so, wir hatten uns da auch schon gesagt, erzähl mal von dem Produktionsausfall, dass du jetzt den Teil mit dem Produktionsausfall mal einsetzt.
Ja, ganz kurz, vielleicht muss man nämlich vorab noch eine Sache auch ergänzen, was ja in der ganzen Insolvenzgeschichte dann ja auch erstmal sehr absurd schien, war, dass man irgendwie gefühlt bei KTM entweder selbst nicht wusste, wie hoch die Schulden überhaupt sind, oder es versucht hat, nicht so klar deutlich zu sagen. Weil die haben ja erst angefangen und hatten irgendwas gesagt von, ja, die 130.000 Motorräder, die gerade hier auf Lager stehen, das ist 1 Milliarde ungefähr gebundenes Kapital. Und da haben wir dementsprechend halt auch die Produktionskapazitäten, beziehungsweise das, was produziert wurde, das können wir jetzt gerade nicht bezahlen. Dann standen erst diese 1,5 Milliarden im Raum. Dann standen 1,5 Milliarden, 1,8 Milliarden im Raum. Und am Ende, inklusive aller Tochtergesellschaft, sind es Gesamtschulden in Höhe von 2,9 Milliarden Euro. Das Finde ich ja, schon.
Es kann aber auch sein, dass sich das einfach halt erhöht hat über die Zeit, je länger du wartest, weißt du?
Ja.
Und wenn du die Ecken auskehrst, kommt immer noch ein Schuldschein zutage. Ne?
Genau. Ecken auskehren und Schulden erhöhen sich mal zwei, ist natürlich schon erstaunlich, aber ja, also genau. Und jetzt aktuelle Geschehnisse. Jetzt ist es so, dass der Mitteilhaber von KTM, die indische Bajaj, die auch gleichzeitig Kooperationspartner sind, die haben 150 Millionen bereitgestellt, um dafür zu sorgen, dass KTM die Produktion wieder anlaufen lassen kann und dass dieses Jahr auch wieder produziert werden kann. Und jetzt hat sich Ende April dann plötzlich die neue Information ergeben, die Produktion wird jetzt erstmal wieder stillstehen für die nächsten 3 Monate. Also das heißt bis Ende Juli. Das bedeutet ganz konkret auch für alle Mitarbeitenden, die gehen in Kurzarbeit mit 30 Stunden bei 20% weniger Gehalt. Die Büroangestellten haben eine 4-Tage-Woche, die Werksarbeitenden bleiben einfach zu Hause, weil die nichts machen können. Und da ist es halt auch so, die Produktion ist schon mal ganz kurz angelaufen, weil man letzten Endes einfach noch Teile, die da waren, quasi noch verbaut hat und damit nochmal
wieder ein bisschen was. Ja, und Teile, die beim Zulieferer auch schon für KTM produziert waren.
Richtig, genau. Also Teile, die einfach schon produziert waren, dass man daraus noch Motorräder gebaut hat. Aber jetzt in dieser Misere steckt, dass die Zulieferer gerade auch keine neuen Teile liefern möchten. Also es ist gerade so ein Henne-Ei-Problem. Wir können nicht produzieren, weil wir keine Teile von den Zulieferern bekommen und die Zulieferer möchten uns keine Teile geben, weil wir insolvent sind und keine Kohle haben, um die Teile zu bezahlen wahrscheinlich. Denn
Ich hab's anders verstanden.
Ja.
Nämlich, dass es wurden die Teile halt aufgebraucht und dann wurden halt neue Teile bestellt und dann ich glaube, die Teile wurden halt einfach zu spät bestellt. Also dass du, wenn du Teile bestellst bei einem Zulieferer, dann sind es Maßanfertigungen oft. Mhm. Du brauchst ein bestimmtes Gussteil für Vorderachse, Super Duke oder so. Das sind so oft Maßanfertigungen. Und dann dauern die lange, bis sie halt liefern können. Und dann haben die halt wahrscheinlich spät bestellt, weil dann ist ja immer so die Streiterei. Also ich krieg nur ein Drittel von dem Geld für aus der Insolvenzquote. Und jetzt willst du plötzlich neue Teile. So, dann sage ich, ja, also für dich nur Vorkasse. Mhm. Weißt du so? Und ich glaube, aus diesen Dingen dauert es dann halt immer ein bisschen, bis man sich da geeinigt hat. Und dann, bevor der Zulieferer nicht weiß, wie er sein Geld kriegt, wird er gar nichts machen. Und dann fängt er halt an. Und jetzt sind wir halt in diesem Vorlauf, wo die Zulieferer die Teile, die bestellt sind, hat der mir ja schon gesagt, wann es weitergeht, dann halt, wann die liefern können. Und vorher gibt es die halt einfach nicht. Aber so ich habe verstanden, dass die schon bestellt sind und dann damit wahrscheinlich auch Vorkasse bezahlt sind. Deshalb hat der Pierre sich ja auch überall Geld geborgt. Da kommen wir auch gleich noch dazu. um eben zum Beispiel solche Sachen zu bezahlen.
Ja, es ist korrekt. Also ich habe gerade auch noch mal kurz, es ist gut, dass du das gesagt hast. Also es gibt nämlich auch eine Stellungnahme von dem Gottfried Neumeister dazu. Das ist ja der neue CEO. Der Stefan Pierer ist ja nicht mehr der CEO. Und der hatte eben auch gesagt, genau, es lag daran, dass während dem Sanierungsverfahren 90 Tage lang nicht möglich war, irgendwelche neuen Verpflichtungen einzugehen. Und dementsprechend ist jetzt einfach das, was in Zulauf ist, zu weit hinten dran, als dass man jetzt gerade produzieren kann.
Ja, auch das ist aber halt dann, weißt du, dieses große Finanzproblem, was KTM da gemacht hat, das ist so ein bisschen in den Nachrichten so hups, hoppla die hopp gekommen, aber das Ganze ist so, es hat nur KTM getroffen, beziehungsweise halt Pira Mobility, aber das ist ja der Dachkonzern.
Ja.
Und das ist halt ziemlich eindeutig sind es halt Fehlentscheidungen im Management. Weißt du, auch in dieser Zeit lag ja zum Beispiel MV Agusta gekauft und so.
Ja.
Und dann jetzt auch schnell wieder verkauft. Aber wenn du, bei MV Agusta ist so, wenn du das erst kaufst und dann verkaufst, wer freut sich da immer? Nur die Castiglionis. Die haben das schon sehr oft gemacht. Aber die machen ihren Schnitt damit. Du verdienst da gar nichts. Du zahlst da. Richtig. Und das sind dann lauter Fehlentscheidungen, die jetzt auch wieder sich fortsetzen, würde ich sagen, weil dass du irgendwann Teile brauchst, um zu produzieren, ist ja klar. Mhm. Ja. Es ist jetzt nur, weiß ich nur, bis das halt entschieden ist, das stimmt schon auch. Bis es entschieden ist, werden alle irgendwie das Insolvenzverfahren, dann kann man da jetzt natürlich noch nichts machen. Also man kann noch nicht konkret bestellen, aber man kann schon mal Klinken putzen und sagen, irgendwie du und so, weiß schon, wie können wir das irgendwie beschleunigen. Ich weiß, es ist schwierig, aber generell ist, was jetzt auf dem Tisch steht, ist für viele nämlich, die Kunden merken das auch, deshalb kaufen sie ja nichts. Das kommt ja noch dazu. Jetzt ja. Die Motoren, die gekauft sind. Wer will jetzt eine KTM kaufen? Weil es ist total wackelig. Es ist überhaupt nicht sicher, ob es KTM nächstes Jahr noch gibt.
Richtig. Also da an der Stelle ganz schnell eingeschoben. Das haben wir ja vorher auch extra noch recherchiert. Zulassungszahlen von KTM zum Vorjahreszeitraum -84%. Jetzt ist es der Start des Jahres ohnehin in der ganzen Branche relativ holprig gelaufen. Also zwischen -20% und -50%, je nach Hersteller. Aber ja, -84% heißt halt im Vergleich zum Vorjahr quasi nichts verkauft. Ja, und das ist, da bleibt da nicht viel übrig und diese Unsicherheit zieht sich halt überall durch, weil klar, wer gibt dir Garantie, wenn im Zweifelsfall niemand mehr da ist für die Garantie für dein Motorrad? Von wem kannst du Ersatzteile beziehen, wenn niemand mehr da ist, von dem du die kaufen kannst?
Bei Ersatzteile gibt's häufig noch bei so Firmenauflösungen, zumindest in der ersten Zeit. Aber du kriegst halt keine Garantie.
Ja.
Also weißt du, du kaufst ein neues Fahrzeug, dann geht der Motor hoch und dann kannst du das Ding einfach wegschmeißen zum Recycling. Also das ist schon ein großes Risiko für Käufer und das wollen die Leute verständlicherweise dann auch nicht. Aber ja. Also jetzt, wann ist der Stichtag? Am 23. Mai, ne?
Der 23. Mai, ganz genau richtig. Da haben sie diese 30% Quote zurückzuzahlen, Schuldenquote. Das sind so Pi mal Daumen 600 Millionen, also 500 paar irgendwas Millionen.
Ja. Aber bei dieses Geld ist,
existiert noch nicht.
Dieses Geld, da gibt es zwar Zusagen, ah ja, und aber dieses Geld hat KTM noch nicht aufgetrieben.
Ja.
Sondern also jetzt die Finanzspritze von Bajaj zum Beispiel war halt nötig, um überhaupt mal wieder zu produzieren. Mhm. Dann hat sich der Pierer vom Zöchling 80 Millionen geliehen, die wahrscheinlich auch verwendet wurden, um halt Produktion zu starten, weil das ist das Einzige, wie du wieder Cashflow generieren kannst. Und da streiten sie sich jetzt drum, weil der Züchtling sagt, er hatte nicht gewusst, welche Optionen Bajaj da hat und das ist nicht vertragsgemäß. Und er verkauft jetzt seine gepfändeten Aktien, also seine ihn verpfändeten Aktien. Und der Pierer sagt, das steht ihm gar nicht zu, die gehören dir nicht und die Darlehenszeit ist noch nicht abgelaufen, das darfst du. Jetzt streiten sie sich da auch noch drum. Also es ist ein Riesenverhau, auch hinter den Kulissen weiterhin. Mhm. Interessante Frage, die viele Leser auch stellen, ist, warum schießt der Pierer nicht sein Privatkapital da rein? Der ist doch Milliardär. Da muss man sagen, der Herr Pierer
auf dem Papier.
Ist, ja, der Herr Pierer ist kein Milliardär mehr nach der großen Abwertung. Das ist nicht, dass er da eine Milliarde Euro in Scheinchen zu Hause in einem Kopfkissen liegen hatte, sondern das waren halt Firmenwerte. Und diese Firmenwerte sind jetzt größtenteils entwertet. Und damit hat er nichts in der Hand. Der hat nicht jetzt eine Milliarde, wo er sagen kann, eine Milliarde, komm von mir schon mal rein in den Topf. So ist es nicht, kann er nicht. Und bei seinen anderen privaten Sachen, da weiß man nicht genau, also ich weiß es nicht, wie viel er da hat. Aber da wird es auch nicht sein, dass er da sagt, ja, bedient euch.
Ja, richtig, ja. Das ist eine Sache, die vergessen Leute immer ganz gerne. Leute, also Menschen, die Milliardäre sind, wie du sagst, ja Milliardäre, weil da die Firmenwerte und alle möglichen Assets mit eingerechnet werden. Die haben aber nahezu keine Barbestände nennenswerterweise. Wenn die irgendwas Größeres kaufen, wenn die sich ein Haus kaufen oder wenn die sich ein, was weiß ich, eine Yacht kaufen oder sonst was, ja, dann bekommen die dafür Kredite von der Bank, weil sie halt eben aufgrund ihrer Firmen, die sie haben, finanziell sehr, sehr gut potenziell dastehen.
Also, genau, du kannst deine Aktien als Sicherung nehmen. Wenn du die Aktien rauslöst, musst du ja nur Kapitalertragssteuer zahlen. Ja. Das macht natürlich niemand.
Ganz genau.
Also, weißt du, Kapitalertragssteuer sind 25% plus Kirchensteuer und Soli. Und einen Kredit kriegst du, wenn du den Gegenwert in Aktien als Sicherheit hast, im Bereich so 3%.
Ja.
Vielleicht maximal 5. So, das ist keine Frage, was du dann machst. Aber jetzt in dem Fall ist auch noch so selbst wenn er jetzt seine ganzen Firmenwerte verkaufen Wölte und Würde für das, sind die halt nichts mehr wert jetzt.
Richtig.
Also ein Großteil seiner Firmensachen sind ja jetzt, weil er sie selber, muss man auch sagen, hat sie ja selber entwertet durch sein Handeln, aber die sind halt nichts mehr wert.
Ja, also ich gucke gerade mal, KTM ist von seinem Peak-Aktienkurs, das waren irgendwo so um die, ich habe es jetzt gerade nur auf dem Handy griffbereit, von 90 Euro pro Aktie stehen sie aktuell bei 13 Euro pro Aktie.
Und wie
also ist die Pira Mobility. Pira Mobility meine ich damit.
Genau, Pira Mobility ist, 13 Euro ist auch schon viel, die waren glaube ich bis runter auf 6 oder so schon.
Ja, genau. Ja, also der Tiefpunkt lag auf jeden Fall bei 6 oder sowas. Ich habe genau zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch gekauft und ich habe den kurzen Zwischenpeak ganz gut erwischt, um wieder zu verkaufen.
Ja, was hast du denn noch nicht?
Das ist interessant. Also ich bin was habe ich hier, von 6 auf 25 Euro, 24 Euro ungefähr.
Ja, siehst du. Ich weiß nicht, ob wir das schon diskutiert haben, ob wir es nur in Vordings hatten. Ich habe das in einem Artikel über wie findet man so Schnäppchen im Aktienmarkt? Habe ich genau dieses Beispiel genommen und gesagt, ja, kauf's auch, weißt du? Weißt du? Damit die Leute selber sehen, warum das nicht so einfach ist. Oh, da gibt's diese Firma morgen noch und so. Das ist halt alles nicht ganz einfach.
Ja, das, richtig.
Weil sie eben hinterher, wenn man im Rückblick guckt, dann ist es natürlich einfach. Aber zu Zeiten der Unsicherheit ist es natürlich schwer zu entscheiden.
Ganz genau, ja. Wir können ja dann auch mal noch ein bisschen darüber sprechen, also vielleicht eine Info auch nochmal so quasi nebenbei. KTM stellt ja auch Fahrräder her und Fahrräder haben die ja auch en masse auf Halde produziert gehabt. Da war es dann so, dass sie, glaube ich, jeder Mitarbeitende konnte sich 2 Fahrräder, konnte einfach so bekommen und dann weitere Fahrräder irgendwie zum Apfel und Ei irgendwie abkaufen. Und ich habe jetzt auch parallel mal noch geschaut, wie es denn eigentlich mit den Motorrädern aussieht. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, eine KTM 690 SMCR hat einen Listenpreis von 12.500 Euro. Und da findet man gerade Neufahrzeuge noch und nöcher für 10.500 Euro, also 2.000 Euro Preisnachlass. Das zieht sich auch durch die verschiedenen anderen Modelle durch. Also eine 97 Duke liegt in einem ähnlichen Rabattbereich. Die kostet dann 7.500 Euro. Alles ganz interessant. Und wenn man dann auch mal schaut, Fahrzeuge bei deutschen Händlern, die Neufahrzeuge sind von KTM mit nicht in den kleinsten Klassen, also mal mindestens die größeren Hubraumklassen, da stehen 570 Fahrzeuge bei den Händlern. Und wenn du dann insgesamt guckst, stehen halt 1150 Neufahrzeuge bei den Händlern relativ stark rabattiert. Aber ich muss auch sagen, für 2000 Euro Rabatt würde ich es halt trotzdem noch nicht kaufen.
Nee, vor allem, ich bin ja KTM-Kunde. Ja. Ich kann jedem Kunden sagen, diese Garantie braucht man.
Ja.
Weil KTM, die schon in den besten Zeiten nur so ein bisschen Schäpps zusammengesteckt hat. Und jetzt in den Zeiten, oh, guck mal, ob du in der Ecke noch eine Schraube findest. Wir müssen produzieren, damit wir Geld verdienen. Wie wird's da sein? Weißt du? Mhm. Kann sich jeder ja so überlegen. Also es ist, und dann ist ja auch noch so, wenn es jetzt so ein Verhau ist, wie lange wird es dauern, bis du da überhaupt dann Hilfe kriegst, wenn die Firma gerade sowieso nicht arbeitet? Also weißt du, dein Tacho geht kaputt, wann kriegst du einen neuen Tacho? Das kannst du nur kriegen, wenn der irgendwie schon auf Halde liegt, sonst kriegst du den nie.
Ja.
Also es ist alles schwierig. Also man kann eine Firma nicht einfach gesund kaufen. Das hat bei GameStop auch nicht funktioniert. Das haben ja die Gaming-Leute da versucht.
Das stimmt. Wollen wir mal ein bisschen so über die Ursachen auch sprechen? Was sind denn so diese verschiedenen Dinge, die KTM da reingefahren haben? Ich meine, einen großen Punkt hast du gerade schon genannt. Insgesamt einfach die Effekte durch die Corona-Pandemie. Leute haben Geld übrig gehabt, weil sie nicht verreisen konnten, haben sich neue Motorräder gekauft. Das hat ja auch insgesamt die Fahrradbranche betroffen. Das hat die Wohnmobilbranche beispielsweise, Caravanenbranche irgendwie stark betroffen. Aber das ist ja eigentlich auch nur einer von sehr vielen Aspekten, wo man sagen muss.
Ja, aber ich hab's deshalb genommen, weil das meiner Ansicht nach der Hauptaspekt ist und der auch der immer teuerste wieder dazu führt, dass Firmen eingehen. Das passiert auch Selbstständigen so. Ja. Das Typische, wie Selbstständige sich selber in die Insolvenz richten, ist, dass sie beim Übergang von Steuernachzahlung auf Steuervorzahlung dann, dass sie das irgendwie nicht auf dem Schirm haben und dann haben sie sich schon einen Porsche gekauft und dann kommt die Steuer und sagt, so, das musst du aber alles noch bezahlen. Und dann, oh, wie viel kriege ich für den Porsche noch? Cashflow-Probleme aus Insolvenz. Ganz, ganz häufig so. Mhm. Also das ist super interessant, das kann auch super schnell gehen. Also die Firma Turatech kennst du ja auch, ne? Mhm. Die Firma Turatech ist in die Insolvenz gegangen zu Zeiten, die Verkäufer haben gebrummt und was sie ich da fehlkalkulieren, war einfach, die haben eine neue Halle gebaut, neue Produktions- und Lagerhalle und da haben sie sich ein bisschen damit verhoben, Insolvenzverfahren. Das geht so schnell kannst du gar nicht gucken, dass in so komplexen Maschinen, wenn da so ein bisschen Dreck ins Getriebe kommt, wie schnell das hochgehen kann. Und da deshalb ist so konservatives Handeln vom Management ist deshalb immer so angebracht bei großen Firmen. Muss aber auch sagen, die meisten Firmen haben das gemacht. Mir fällt, wie gesagt, keine Motorradfirma ein, die gleichen Probleme hatte wie KTM. Und mir fällt jetzt eine Campingfirma noch ein, die dann auch pleite gegangen ist, aus dem gleichen Grund wie KTM.
Ja, das Knaus, glaube ich, ne?
Nee, wie hießen sie? FM Camping oder so.
Ah.
Aber also die haben auch einfach die Produktionskapazität halt erhöht, dann sank die Nachfrage und dann sind sie an ihren Fixkosten, an ihren gestiegenen, dann sind sie über die gestolpert und jetzt insolvent. Also so eine Firma fällt mir ein. Ist Knaus auch insolvent gegangen oder was?
Ja, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also ich glaube tatsächlich, nee, die sind nicht in der Insolvenz, aber massiv eingebrochen anscheinend. Und da kommen jetzt gerade anscheinend auch noch ein paar sonstige rechtliche Probleme dazu. Also gegen die wird wegen Korruption ermittelt. Aber deren Börsenwert ist wohl auch massiv eingebrochen. Aber sie sind noch nicht in der Insolvenz, so wie es aussieht.
Also es gibt auch so Effekte, die hast du dann nicht so selber im Griff. Also Corona hat ja keiner geplant. Oder am Solarmarkt, also dass der Chinese jetzt quasi Panels auf der Welt fast verschenkt, mit chinesischem Steuergeld produzierte, das ist halt jetzt, hat auch nicht jeder damit gerechnet. Und auf jeden Fall ist es, finde ich, deshalb der Hauptgrund, weil es relativ gut ersichtlich war für Mehrheiten in der Branche, dass das kein Anlass war, die Produktionskapazität zu erhöhen, sondern die meisten haben das so gemacht, auch bei den Campern, dass du kurzfristig, also so weißt du, Arbeitszeiterhöhungen, kurzfristige Sachen, wo den Leuten Boni gezahlt ist, dass die mehr arbeiten, um den kurzfristigen Boom zu reiten und den Umsatz mitzunehmen und danach wieder auf das Level von vorher zu kommen. Und die meisten haben das so gemacht und haben das halt so interpretiert. Welche Sachen siehst du denn noch? Also welche Aspekte?
Also ein großer Aspekt ist ja dann generell, würde ich das ist auf jeden Fall der größte Aspekt. Dann, ich habe das Gefühl, dass KTM in den letzten 3-4 Jahren auch massiv auch in der Öffentlichkeitswahrnehmung gelitten hat unter den Qualitätsproblemen. Also das hat auch die Nachfrage gedämpft. Also diese Qualitätsprobleme, die haben, ist, glaube ich, ein Faktor, der damit reinspielt.
Welche Qualitätsprobleme meinst du?
Also die in der Öffentlichkeit? Also was man mitkriegt, also die hatten jetzt beispielsweise, ich glaube bei der 97er ist das, da haben die sehr viele Probleme mit Motorschäden. Da gibt es relativ große Probleme, die da diskutiert werden. Ich müsste es jetzt selber gerade nachlesen, was es genau ist, aber da hat man sehr, sehr oft, dass es da gerade relativ viele Probleme gab bei den 97er Modellen. Ich glaube Baujahr 2022 oder 23 aus denen. Haben sie in den neuesten Modelljahre auch wieder wohl behoben, aber ja, sowas kratzt natürlich stark am Vertrauen. Probleme, wie du sie genannt hast, dass Dinge an der Felge, die Felgenaufnahme nicht gerade gefertigt ist. Also da gibt es diverse verschiedene Versionen von Produktionsproblemen und Qualitätsproblemen, die relativ
stark beeinflusst haben. Also meine Frage bezieht sich darauf, dass das halt ein langjähriges Problem bei KTM ist. Die haben so wenige typische Probleme. Also das mit den Felgen ist ein typisches Problem. Aber das streut halt sehr stark. Dann ist mal hier was und mal dort was und so.
Ja.
Aber das generelle Fehlerniveau ist schon höher als bei den Japanern, würde ich sagen. Und höher als bei Triumph.
Ja.
Genau, ob es auch höher ist als bei BMW Weiß nicht. Also seit ihr dies weg ist, ist es bei BMW auch besser geworden, würde ich sagen.
Das stimmt, ja. Ja, bei BMW war es jetzt, gut, jetzt der Start der 1300er war ja auch sehr, sehr, sehr wolkenverhangen. Also da haben sie ja auch einen Rückruf nach dem anderen gehabt. Aber ja, also bei KTM war es wohl, ich habe gerade nochmal schnell geschaut, also der LC8C-Motor, also der 97 und 98 Twin, die haben zusätzlich dann auch noch Nockenwelle-Probleme gehabt. Also ja, es ist so viel gewesen, dass es sich halt schon wirksam und wahrnehmbar in der Öffentlichkeit für eine gewisse Zurückhaltung gesorgt hat. Dann diese Expansion, diesen Expansionskurs, den die gefahren haben. Sie haben ja auch ein gigantisches Modellsortiment, muss man eigentlich sagen, plus eben halt auch diese ganzen Aspekte, was die wir kaufen uns jetzt mal MV Agusta dazu. Plus, die haben ja in der Vergangenheit sehr, sehr viele Marken gekauft, wie Husqvarna und sonst was. Da wird denen ja auch
verworfen. Bei den Marken ist es zum Beispiel auch so, das wurde auch öfter kritisiert. Also KTM hat ja mal Husaberg gekauft, ne? Mhm. Und dann hatten sie zwei Offroad-Marken, nämlich einmal mit KTM, einmal mit Husaberg. Dann haben die diese kleine Offroad-Schmiede Husaberg, die haben ja dann nichts mehr selber produziert, sondern das wurde ja bei KTM produziert, wurde einmal, das ist so ein flexibles Werk, weißt du, da wird so alles umgeschoben und dann wird zwei Wochen lang Husaberg diese Jahresproduktion gemacht und dann kommen wieder die Jungs und so. Hast du von denen noch mal was gehört?
Nee.
Es war nämlich so, dann hat er Husaberg gekauft, oh ja, dann hat er Husqvarna gekauft, dann war das die zweite Offroad-Marke. Es war aber halt auch so, irgendwie, weißt du, warum? Ja. Du hast jedes Modell dann doppelt unter zwei Aufklebern. Dann hatte Husqvarna noch, dann war Gasgas, dann hattest du drei plus die stillgelegte Husaberg. Dann war die Straßenmodelle von Husqvarna, die waren zwar cool designed, aber das waren ja auch nur so technisch halt so umdesignte KTMs, wo du halt im Prinzip halt, wo ja auch deine Produktionskapazität ist, und dann hast du halt zwei leicht unterschiedliche Designstücke und so, aber viele haben gesagt, und ich sehe das auch so, weißt du, ob sich das gelohnt hat, ich glaube es nicht. Er hat zumindest nicht BMWs Fehler gemacht. BMW hat damals bei Husqvarna das Werk mitgekauft. Und so schlau war der Pira dann so, dass er zumindest gesagt hat, er nimmt nur die Marke. Euer Werk könnt ihr euch stecken. Aber auch nur die Marke hat ja Geld gekostet. Und bei Dings, bei MV Agusta war es ja so, da hat er ja nicht geschafft, nur die Marke zu kaufen. Und wahrscheinlich auch kein Interesse gehabt, sondern da wollte er halt irgendwie halt, weißt du, so Sportmotorräder und italienische Sportmotorräder und so. Halt gedacht, das ist so der richtige Expansionskurs. Aber das ist auch vor dem Hintergrund, dass das nicht eine gute Zeit war. Vor allem nicht für KTM, um da weiter Geld rauszuhauen in Expansion. Sondern das war aus Sicht von vielen einfach eine Fehlentscheidung. Muss er ja auch wieder dann loswerden. Dann ist auch zum Beispiel Motorsport-Engagements sind schön, aber musst du die halt leisten können. Die musst du dir halt leisten können. Vor dem Hintergrund, dass früher hieß es Win on Sunday, Sell on Monday. Das ist aber seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr so. Also ich würde sagen, spätestens seit der Jahrtausendwende hat der Rennsport keinen Einfluss mehr auf Verkaufszahlen im Motorradbereich. BMW zum Beispiel hat das Superbike rausgebracht, ohne relevanten Einsatz in MotoGP und so. Und dann haben halt die Teams dann dieses Superbike genommen und sind dann in der Superbike beziehungsweise in den Privatklassen so damit gefahren und so. Weißt du, das war wurscht. Das ist einfach egal.
Ja.
Ob, wenn du ein gutes Produkt hast, die Leute kaufen das nicht, weil, also fünf Leute kaufen es, weil sie es brauchen, um bei Clubrennen zu gewinnen oder bei internationalen Rennen, und der Rest kauft es halt, um damit durch die Gegend zu gurken, und die wollen ein gutes Produkt, und ein gutes Produkt ist nicht davon abhängig, dass diese fünf Leute damit gewinnen, sonst, weißt du.
Und da muss man ja auch noch dazu sagen, also so schön es ja für mich als MotoGP-Fan auch ist, dass da ein Hersteller wie KTM dann zum Beispiel in der MotoGP fährt, aber für welches Modell versuchen sie da Werbung zu machen? Es ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendein Superbike auch verkaufen. Also es ist,
Genau. Es ja, ist, aber das ist dann im Großen und Ganzen Ding ist dann schon noch wurscht. Wenn sie die RC8 noch hätten, hätte das auch keinen Einfluss.
Ja,
also der Einfluss,
ja.
Ich nehme einen Einfluss von null an. So, also ist ja. Der Einfluss von null mit oder ohne RC8, ist scheißegal.
Ja.
Also ist wirklich wurscht. Das ist einfach so, dass die machen halt gern Motorsport, sollen sie machen. Also es ist ja irgendwie naheliegend, es ist ja auch schön, dass wir Motorsport machen. Nur der Zeitpunkt halt, weißt du, das ist ja alles zusammengefallen. MV Agusta kaufen, Produktion ausweiten, brutal auf Halde produzieren. Alles war ja zum gleichen Zeitpunkt.
Ja. Ja. Und dann, also Motorsportausgaben, das sind halt 95 Millionen, die da haben. Das ist die Zahl, die hatte ich vorher auch mal noch recherchiert. Und ja, diese Unsicherheit, die sich natürlich auch auf der Kundenseite durchzieht, zieht sich natürlich durch die ganzen Motorsportprojekte ja genauso durch. Also da ist es jetzt so, das kriegt man bei der MotoGP schon mit. Die haben mit dem Pedro Acosta so ihr heimgezüchtetes Talent, was sie jetzt durch die Moto3, Moto2 in die MotoGP letztes Jahr gebracht haben. Ein sehr, sehr fähiger, junger Fahrer, von dem man ausgeht, dass der vielleicht mal so eins der nächsten Aliens sein könnte. Und jetzt ist es halt so, die haben Schwierigkeiten damit, den zu halten. Der hat letztes Jahr seine erste Saison in Gasgas Tech 3 Team hingelegt. Jetzt ist er ins Werksteam aufgestiegen und hat einen Vertrag für 2 Jahre. Hat aber, das kriegt man so aus dem Paddock mit, selber natürlich nicht allzu großes Interesse, seine Karriere jetzt irgendwie bei KTM damit zu verbringen, zu überlegen, ob er am nächsten Tag jetzt noch einen Job hat oder nicht. Und dementsprechend sind da wohl gerade auch andere Hersteller dabei, relativ große Summen zusammenzutragen, um ihn vorzeitig aus seinem Vertrag rauszukaufen.
Ja.
Also klar, wie willst du dann auch Fahrer sichern für ein Projekt, das so stark in den Sternen steht und diese Unsicherheit zieht sich halt einfach durch alle Bereiche durch.
Da hat er ja am Anfang, als es losging mit den Science-Verfahren, hat er an dem MotoGP-Projekt festgehalten.
Ja.
Also man muss auch dazu sagen, der Pira, also es ist einfach ein super arroganter Typ. Die Art, wie die Firma KTM auftritt, auch gegenüber Händlern und Kunden, das ist, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Das ist halt, der Pira ist ein sehr arroganter Typ und ein sehr anstrengender Chef und auch ein sehr fordernder Chef, der auch oft Unmögliches verlangt. Und dann ist halt so, dann kriegt er halt auch selten die Meinung gesagt. Das ist ja häufig so, wenn so Chefs so dominant sind.
Hm.
Und was man aber sagen muss, beim Motorsport, das ist dem wirklich wichtig.
Ja.
Das ist nicht irgendwie Marketing oder so, das ist dem wirklich wichtig. Als Ken Roczen da in Teutschenthal gefahren ist, so, da saß der da auf der Bierbank und hat da mitgefiebert. So, der saß da und hat da mitgefiebert. Weißt du, der hat auf der Bierbank gesessen und setzte sich da hin, oh, wo ist er so. Und ich dachte mir, hey, das ist doch der Bierer oder so. Der war da vor Ort und Motorsport und genauso wollte der Motorsport nicht aufhören. In der MotoGP und erst dann, als alle ihm gesagt hat, du musst, hat er dann gesagt, ja, wir werden da um Einschnitte nicht herumkommen und so.
Hm.
Also das ist, aber weißt du, ist ja trotzdem, das ist halt, wenn du halt einen Fehler gemacht hast, musst du halt irgendwie dafür auch Rechenschaft ablegen und Verantwortung übernehmen und dann halt auch deine geliebten Kälbchen schlachten.
Ja. Was glaubst du, wenn wir jetzt vielleicht dann so den Schlussbogen ziehen, was glaubst du, wie geht's weiter? Was passiert am 23. Mai? Wird, also ne, nochmal so auch im Gesamtkontext, 23. Mai ist ja der Stichtag für diese Rückzahlung der 30% Schuldenquote. So richtig sicher ist das Geld bis dahin aktuell noch nicht. Und wenn dieser Betrag tatsächlich von KTM aufgebracht und an die Gläubiger zurückbezahlt wird, dann würde vom Gericht über die Fortführung des Sanierungsverfahrens verhandelt werden. Was glaubst du, sind die realistischen Optionen, was passieren wird? Kommt das Geld zustande und das Sanierungsverfahren wird dann einfach starten und loslegen? Glaubst du, KTM wird vielleicht tatsächlich einfach jetzt verschwinden, wird dieses Geld vielleicht nicht zusammenkriegen oder das Gericht sagt, nee, wir sehen da keine Zukunft, wird nicht fortgeführt, Sanierungsverfahren. Und dann, die Marke verschwindet einfach, wird verkauft nach Asien. Was glaubst du, wird passieren?
Also ich Ich sehe das deshalb sehr kritisch, weil bis auf ein paar, ja, das kriegt man schon hin. Es gibt nichts, was man an der Wand nageln kann. Es gibt nichts Festes. Und jetzt haben wir ja schon Mai.
Ja.
Also weißt du, jetzt in 2 Wochen sollen halt Leute sich committen für 600 Millionen in einer Situation, wo jetzt nochmal nichts produziert wird. Und die Leute extrem kaufzügig sind, das Vertrauen ist jetzt auch weg. Natürlich ist es auch weg durch solche Hin- und Her-Geeier, aber diese Effekte verstärken sich ja gegenseitig. Selbst Leute, die gesagt haben, naja, ich könnte mir vorstellen, das ist eine solide Firma, da gebe ich was dazu, die sehen das jetzt halt anders. Weil ja. die denken, die Stimmung hat sich gewandelt, es ist ja auch so.
Ja.
Und ich glaube, es wird für KTM extrem schwierig sein, diese vorherigen Versprechen irgendwie in Cashflow umzuwandeln. Ich sehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Geld nicht zusammenkommt. Hm. Wenn das Geld nicht zusammenkommt, wird die Firma abgewickelt. Und wer ist der Einzige, der interessiert ist, sie zu kaufen? Der Bajaj. Kann sich der Bajaj überlegen, ob er die Firma halt kaufen will. Das wird dann halt drauf ankommen, zu welchen Konditionen er das übernehmen kann. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er es dann halt langsam Stück für Stück, er baut ja selber viele Millionen Motorräder, der weiß, wie es geht, dass sie Stück für Stück dann wieder aufbaut und halt sagt, jetzt machen wir das. Und dann halt mit Management aus Indien. Mhm. Kann ich mir durchaus vorstellen, wäre auch gar nicht so schlecht als Option für die Firma. Ist halt dann die Frage, was es für die Mitarbeiter bedeutet. Was halt, worüber wir noch nicht geredet haben, ich muss es nur ganz kurz anreißen. Die Managementfehler bedeuten halt, dass ganz vielen Familien dort, Das ist ja mitten am Arsch der Welt, KTM, ja. Mattighofen.
Ja.
Wenn du dort arbeiten willst, musst du dort ein Haus kaufen und dich wirklich committen, mit deiner ganzen Familie in deinem Umfeld dahin zu gehen. Das haben viele gemacht. Und jetzt stehen die halt vor so einem Abgrund. Durch null Fehler von sich selber, sondern durch Fehler von anderen aus dem Management.
Ja. 1500 Jobs sind ja schon abgebaut worden seit Spätjahr, letztes Jahr.
Genau, aber jetzt steht ja im Raum, genau, ob es überhaupt noch weitergeht. Ja. Und da wäre es für die gar nicht so schlecht, wenn halt jetzt Bajaj irgendwie was Gutes findet und die dann wieder einstellt, weil wer soll es sonst machen, außer die wissen, wie es geht. Wäre jetzt nicht das Schlimmste.
Ja.
Und jetzt ganz ehrlich, aus meiner persönlichen Sicht, so viele Fehler, wie da gemacht worden sind, kann es sogar sein, dass der Bajaj KTM-Manager, der dann da an den Start geschoben wird, wer auch immer sein wird, kann gut durchaus sein, dass der das auch besser macht. Ich muss auch sagen, Bajaj kriegt es auch hin, Felgen gerade zu montieren. Just saying.
Naja, und die letzten paar Monate haben jetzt nicht dazu beigetragen, das Vertrauen auch für Investoren irgendwie nachhaltig zu stärken. Also ganz im Gegenteil.
Das habe ich ja gerade gesagt,
genau. Ja, also die haben ja eher gezeigt, nee, das ist irgendwie alles immer noch sehr chaotisch.
Wenn du im Dezember gesagt hättest, da schieße ich Geld zu, das kriege ich mal wieder los so. Und jetzt würde sich jemand fragen, ja und wo ist mit deinem Geld? Und würdest du sagen, weißt du was, nö.
ja. Und ich sehe es ähnlich. Ich glaube auch, dass da ganz schön dunkle Wolken irgendwie über Mattighofen hängen. Und was ich aber tatsächlich noch glaube, wäre potenziell ein Kandidat in dem ganzen Spiel sein könnte, wäre noch CF Moto.
Nee. CF Moto hat den Vertrieb aufgekündigt, macht jetzt Überleb. Nee, aber wer war es? Ich glaube, BRP hat noch Interesse angemeldet. Aber bei denen wird es genauso sein wie bei Bajaj, dass die halt, wenn halt wirklich das Unternehmen geschlachtet wird, dass die halt durch die Konkursmasse gehen und dann halt gucken, was sie aus dem Schlachtmaterial da neu hochziehen können. Mhm. Also so anders würde es für Bajaj auch nicht sein.
Ja.
Also wenn dieses Insolvenz, wenn das Geld kommt nicht zustande, dann wird die Firma liquidiert, bedeutet, die Assets werden verkauft.
Richtig.
Assets ist alles, was du verkaufen kannst.
Ja.
Und dann kannst du halt als BAP, die ja auch Produktion in Österreich haben, kannst dich hinstellen, ganz viel davon möglichst schon gleich wegschnorcheln und gucken, dass du das halt möglichst viel davon kriegst, dass du das schon so wieder aufbauen kannst. Und Bajaj könnte das auch machen. Das muss man gucken. Das wäre natürlich sehr schmerzhaft. Aber so ein Verhau, wie das jetzt gerade ist, ist das durchaus realistisch, dass es passieren kann. Und viele KTM-Mitarbeiter glauben auch, dass es vorbei ist. Und ich kann es verstehen.
Ja.
Naja, also ich möchte jetzt nur nicht, warum ich das sage, ist, du bist jemand, auf den muss ich nicht aufpassen in Sachen Aktien, okay? Hm. Du hast dir demonstriert, dass du das ganz gut im Griff hast. Außerdem hast du genug Cashflow. So, aber ich möchte verhindern, dass jemand jetzt halt irgendwie wie bei GameStop da sagt, ich kaufe Aktien, dass sie ein positives Signal haben und so. Deshalb reite ich da ein bisschen drauf rum, weißt
ja,
du?
Ja, ja.
Investorenschutz.
Definitiv, ja. Und ja, letzten Endes muss man ja auch im Sinne der Großinvestoren sagen, die können für sich die Abwägung treffen. Sehe ich da ausreichend Renditepotenzial, wenn ich da jetzt investiere? Oder kaufe ich mir einfach billig den Scherbenhaufen anschließend zusammen? So böse es sich anhört.
Genau.
Und ich glaube auch, die Renditeaussichten sind zu fragwürdig. Also warum sollte ein Bajaj da jetzt die ganze Kohle reinschieben, um KTM die Insolvenzforderungen zu ermöglichen?
Genau. Also wenn du hinterher guckst, ob du es hinterher aufziehen kannst, kannst du halt das in dein eigenes Unternehmen eingehen. Aber wie gesagt, wir wissen das alles nicht. Wir werden es sehen. Wir werden dann auch nochmal, das ist kurz beleuchten, würde ich sagen, wenn es soweit ist.
Ja.
Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen. Es ist natürlich keine schöne Geschichte, aber auf jeden Fall interessant. Dann würde ich sagen, hören wir uns in unserem hoffentlich wie eine Uhr taktenden Regelbetrieb
zum 2.
wieder.
Juni.
Zum 2. Juni, exakt. Genau.
Ja, damit vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft wie immer unseren Sprachanrufbeantworter benutzen und auch Kommentare gerne bei uns auf der Webseite diehupe-podcast.de hinterlassen. Infos zum Sprachanrufbeantworter findet ihr in den Shownotes und natürlich dürft ihr auch gerne im Heise-Forum kommentieren. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum 2. Juni. Tschüss.
Bis dann.